viele bunte Lichter versprechen Glanz und Glück, blenden die Gesichter und Sehnsucht bleibt zurück. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Du kannst es nicht finden, schnell im Vorübergehen. Wirst du es nicht sehen, doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen. Dort, wo Menschen tragen des anderen Last und Leid, neue Freude wecken in dumpfer Traurigkeit, ist das Licht hingekommen, das halt unsere Nacht erhält. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden.
Schönen guten Abend, Freunde. Ein schwerhöriger alter Lord ist ohne seinen Diener ausgegangen. Als er abends heimkommt, hilft der Diener ihm aus dem Mantel. Und der Diener brummt vor sich hin und sagt: Na, du alte, taube, schwerhörige Nuss, bist du wieder im Club gewesen? Wieder mit der Kellnerin geflirtet? Hat wohl nicht geklappt? Da sagt der alte Lord: Irrtum, James, in der Stadt gewesen, neues Hörgerät gekauft. Ich wünsche euch, dass ihr mit oder ohne Hörgerät alles gut hören könnt und die beste Nachricht der Welt in euch aufnehmen könnt. Bevor es soweit ist, noch ein paar andere Informationen, zum Beispiel unsere letzte Kollekte. Wir haben hier gesammelt für einen Kartoffeltransport nach Jugoslawien und ihr habt dagelassen 2.566 Mark und 41 Kartoffeln. Herzlichen Dank dafür. Johannes Neudeck, der diese Arbeit dort koordiniert, der hat mich schon angerufen und war schon ganz begeistert. Lässt euch danken. So, wir haben in diesem Jahr schon gesammelt für Neuguinea, für das Christevel, für Rumänien, für Diakonie in Rochlitz, für Israel, Jugoslawien. Das waren bisher 14.634 Mark, die wir in diesem Jahr hier zusammengekriegt haben. Das ist ja ein schönes Sümmchen. Und heute setzen wir noch einen drauf. Wir sammeln heute für ein Kinderheim, für das Kinderheim in Cristuru in Rumänien. Dafür haben wir schon gesammelt, mehrmals. Dort sind 450 Kinder, die leben dort, die gehen dort zur Schule. Das ist ihr Lebensbereich, den sie gar nicht verlassen können. Das sind Waisenkinder, aber keine echten. Die haben zum Beispiel die Eltern auf der Straße ausgesetzt oder nach der Geburt in der Klinik vergessen, einfach abgehauen. Die haben jahrelange Klinikaufenthalte hinter sich, körperliche und geistige Schädigungen. Die haben keine private Ecke. Es gibt keine Möglichkeit, ohne Beobachtung zu sein. Die leben wie in einer Kaserne. Wenn sie spielen wollen, gibt es nur diese öden Gänge in dem Haus dort oder so einen planierten Hof. Und es wird jetzt ein Spielhaus gebaut, damit diese Kinder eine Möglichkeit bekommen, um eine Kuschelecke zu haben, eine Bastelecke, kochen lernen und sowas. Also einfach mal sich anders betätigen und spielen lernen. Und dafür ist unsere heutige Kollekte, das wollen wir zu Weihnachten diesen Kindern mit ermöglichen. Ich bitte euch um ein wirkliches Opfer. Ein paar Ansagen habe ich noch. Erstens mal ist beim letzten Mal hier ein Tempus-Terminplaner verloren gegangen. Also falls einer den gefunden hat, flehen wir euch an, rückt das Ding wieder raus und steckt es in den Kollektenbeutel zum Beispiel. Kirche reinigen, das hat das letzte Mal gut geklappt, muss ich mich bedanken. Das haben uns welche mitgeholfen. Ich brauche heute wieder ein paar. Wir bitten euch, dass ein paar von euch da bleiben und uns mithelfen, hier die Kirche sauber zu machen. Dann gibt es Leute hier in der Kirche, die haben dieses Schild anhängen. Hast du Fragen? Die haben Zeit für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an die wenden. Der nächste Gottesdienst ist der 13. April nächstes Jahr, zusammen mit Lutz Schäufler. Jetzt schon vormerken, zweiter Sonntag im April. Da geht es hier wieder los. Und eine Abkündigung habe ich noch zu machen. Für den 12.12., da findet im Bürgerhaus in Rochlitz der das Weihnachtspop-Oratorium statt. Große Geschichte, abends 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. So, jetzt kommen die Fragen. Da waren das letzte Mal wieder einige im Fragekasten da hinten drin. Das erste ist eine Ermahnung an mich gewesen. Da heißt es wäre gut, wenn du die Fragen der Jugendlichen ernster nehmen und dir mehr Zeit für die Beantwortung nehmen würdest. Das ist mir natürlich vollkommen klar, dass meine Fragenbeantwortung hier immer nur ganz kurz und knapp ist. Und zu vielen Fragen, da könnte man stundenlang oder müsste man stundenlang was sagen. Ich habe aber hier nur wenige Minuten dafür Zeit. Wir haben hier einen Gottesdienst und nicht eine Fragenbeantwortungsstunde. Ich habe das mit den Fragen eingerichtet, damit Nichtchristen die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Es hat sich herausgestellt, dass auch viele Christen Fragen haben und offenbar keine Chance haben, in ihren Gemeinden sowas zu fragen. Also hier sind Fragen drin, die muss man mal in der Bibelstunde stellen und nicht hier. Also gut, ich gebe mir Mühe. Ich kann nicht immer alle Argumente bringen. Ich kann nicht immer alles das sagen, was ich dazu weiß und sagen möchte. Ich sage jedenfalls klar meine Meinung. Und ich gebe mir auch wirklich die größte Mühe. Also weil hier drin steht, ich soll mir mehr Zeit nehmen, da will ich euch mal verraten, das letzte Mal, da waren das viele Fragen, da habe ich für die Vorbereitung der Antworten mehr als einen ganzen Tag gebraucht. Also hinter dem, was sich hier in wenigen Minuten abspult, da steckt unwahrscheinlich viel, viele, viele Stunden an Nachdenken, an Gebet, an Arbeiten, an den Formulierungen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem, trotz meiner Knappheit, weiter mit im Gespräch. Da hat einer zum Beispiel geschrieben, deine Antwort auf die Frage, ob man sich katholischen oder evangelischen oder Moslems anschließen soll, reicht nicht aus für einen, der sucht und die Unterschiede ungenügend kennt. Ich war nicht nach den Unterschieden gefragt, sondern an wen er sich wenden soll. Und da habe ich meine Antwort klar gegeben, an Jesus. Und da soll sich eine Kirchgemeinde anschließen. Hat die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche nicht Sektenelemente? Das kann ich nicht so sehen, aber es gibt in beiden Kirchen unbiblische Elemente. Und deshalb stimme ich dem Schreiber zu, der hier schreibt, Martin Luther hat reformiert, das heißt den Kurs zur Bibel korrigiert, wären auch die Abweichungen der evangelischen Kirche von der Bibel nicht auch heute zu reformieren? Na klar, Reformation heißt Rückkehr zur Bibel und in diesem Sinne ist Reformation immer nötig. Einer, der will hier eine Bibelstelle erklärt haben, das hängt mit dem Bileam zusammen, das müsst ihr wirklich mal euren Gemeindepfarrer fragen. Ich gebe dir jetzt noch eine Antwort. Gott hat dem Bileam das Mitgehen erlaubt, aber eine Zulassung ist was anderes wie eine Sendung. Theo, stimmt es, dass die Pfarrer in der DDR ein Drittel ihres Lohnes in Westgeld bekommen haben? Nee, das stimmt leider nicht. Wir haben damals, also ich zum Beispiel, wir waren eine fünfköpfige Familie, ich habe 650 Mark bekommen, das heißt, jeder von uns hat im Monat 110 Mark gehabt. Und dann hat es Pfarrer im Westen gegeben, die haben uns im Monat ungefähr 50 Mark West geschenkt. Wie findest du Sex vor und nach der Ehe? Sexualität, also Geschlechtsverkehr, gehört in die Ehe und ist außerhalb der Ehe nicht im Sinne des Erfinders. Übrigens ist lebenslange eheliche Treue der beste Schutz vor AIDS. Wurde als Kind getauft, hatte aber keine Konfirmation und bin auch nicht Mitglied der Kirchgemeinde. Darf man trotzdem zum Abendmahl gehen? Nein, das geht nach der Ordnung der Kirche nicht. Aber das kannst du dir nachholen, was du versäumt hast. Die Frage ist doch nicht, ob du irgendwann mal getauft worden bist, sondern ob du jetzt mit Jesus lebst und leben willst. Und wenn du das willst, dann mach doch klar Schiff und schließ dich einer Gemeinde an. Manche sagen, man sollte so oft zum Abendmahl gehen wie möglich. Andere sagen, ein bis zweimal im Jahr reicht. Wie ist das aus biblischer Sicht zu sehen? Nirgends in der Bibel steht, dass wir das Abendmahl so selten als möglich feiern sollen. Jesus hat die Feier des Abendmahls befohlen. Der Paulus redet davon, so oft ihr das feiert, er redet von oft. Die ersten Christengemeinden, so lesen wir in der Apostelgeschichte, die haben es beständig gefeiert. Die waren also immer zusammen. Und zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind bei Evangelisationen, da feiern wir an jedem Abend täglich mit den Mitarbeitern das Abendmahl. Genau wie wir es vor jedem Gottesdienst hier mit den Mitarbeitern feiern. Also meine Meinung ist, nicht so selten als möglich, sondern so oft als möglich. Was steht eigentlich in der Bibel zum Selbstmord? Was sagt Gott darüber? Ist es Sünde und bestraft Gott einen dafür? Kommen Selbstmörder in den Himmel, wenn sie an Jesus geglaubt haben, oder in die Hölle? Also ich weiß nicht, wo die Selbstmörder hinkommen. Ich weiß nur, dass Gott nicht lügt und dass Gott in seinem Wort gesagt hat, dass die Mörder nicht in den Himmel kommen. Es sei denn, sie bereuen ihre Tat und nehmen die Vergebung in Anspruch. Und genau das kann der Selbstmörder ja nicht mehr tun. Und deswegen ist Selbstmord nicht nur eine Sünde, sondern es ist eine ganz gefährliche Sünde, eine ganz besonders schlimme Sünde. Das Schlimme am Selbstmord ist ja, dass einer nicht nur das fünfte Gebot übertritt, du sollst nicht töten, sondern dass er sich selbst die Chance der Vergebung nimmt. Wir sind seit 2 Jahren verheiratet. Schon bevor unser Kind geboren wurde, war das Verhältnis zu meiner Schwiegermutter nicht so gut und so weiter und so fort. Ich würde mich gerne an jemanden wenden, der mir bei diesem Problem helfen kann. Kannst du uns eine Adresse nennen? Ich nenne dir 2 Adressen, die Eheberatung der Stadtmission und meine Frau, die ist dreifache Schwiegermutter. Beide Nummern stehen im Telefonbuch. Woher wollen Sie wissen, dass Manfred Stolpe im negativen Sinn mit dem MFS verstrickt war und nicht Gutes für die DDR-Bevölkerung bewirken wollte? Begründen Sie Ihre Meinung. 3 Ausrufezeichen. Wird gemacht. Dass Stolpe Gutes wollte, das kann ja sein. Dieses Argument beeindruckt mich aber überhaupt nicht, weil alle die, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben und die mit der Gestapo zusammengearbeitet haben und später mit den Kommunisten, die haben immer sich auf dieses Argument berufen. Also über den möglichen guten Willen von Stolpe, da will ich überhaupt nicht fabulieren. Fakt ist, er hat mit einem verbrecherischen Geheimdienst zusammengearbeitet, ohne seinen Bischof und seine vorgesetzte Kirchenleitung zu informieren. Und die These, dass der Zweck die Mittel heiligt, die ist für uns als evangelische Christen nicht annehmbar. In der Bibel steht drin, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit zu tun? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Das nächste ist keine Frage, aber das ist ein Zettel, über den ich viel nachgedacht habe, auch viele Gespräche geführt habe, zum Beispiel auch mit Jörg und Wolfgang und anderen. Also hier steht drauf, Theo, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du den ehemaligen Stasi-Mitarbeitern und der Stasi vergibst. Ich habe das getan und ich bin auch bereit, das weiter zu tun, wo diese Vergebung gewünscht wird. Vergebung ist aber nur dort möglich, wo ein Mensch die Vergebung haben möchte und wo er seine Sünde bereut. Also ohne Bekenntnis der Sünde und ohne Reue über die Sünde Und ohne den Wunsch, die Sünde vergeben zu bekommen, da gibt es keine Vergebung. Was ist die Sünde am Heiligen Geist? Das gibt es sowieso nicht, das heißt Sünde gegen den Heiligen Geist. Wieso kann diese Sünde nicht vergeben werden? Kann Jesus uns nicht von jeder Sünde befreien? Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn jemand sich gegen den Geist Gottes wehrt und sich bewusst weigert, an Gott zu glauben. Dann begeht er die Sünde gegen den Heiligen Geist. Also mit anderen Worten, es ist der Unglaube. Nur der Ungläubige, der die Vergebung Gottes ablehnt, bewusst ablehnt, der wird sie nicht erhalten. Und ohne die Vergebung Gottes kommt man nicht in Gottes Reich. Nur die Ungläubigen sind verloren. Wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Wie reagiere ich, wenn ein Schulkamerad Jesus verhöhnt oder Gott? Es bleibt dir oft gar nichts anderes übrig, wie dem Lot, der unter Gottlosen wohnte und von dem die Bibel mal schreibt, er musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag durch die Werke der Ungerechten quälen lassen. Es ist in den seltensten Fällen, zumal in einer Schulklasse, möglich und auch sinnvoll, bei solchen Witzeleien ein Gespräch anzufangen. Wenn du es packst, dann ist es ja gut und dann tu es auch. Letzte Frage, soll ich mich zu einer stillen Andacht zwingen, wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe? Ich weiß dann immer nicht, was ich beten soll. Ich höre immer von anderen, dass ihnen eine stille Andacht sehr wichtig ist. Bedeutet das, dass ich im Glauben nicht richtig gewachsen bin, obwohl ich vor 9 Jahren meine Bekehrung hatte? Nein, das bedeutet es nicht. Eine stille Andacht oder wie wir sagen, eine stille Zeit, das ist eine gute Sitte unter vielen Christen. Das kann man machen und man kann es auch sein lassen. Das ist kein Glaubensbarometer. Vielen Menschen hilft das und wenn es dir nicht hilft, dann lass es sein, da machen wir keinen Krampf. Entscheidend ist, dass du Jesus lieb hast und mit Jesus und für Jesus lebst. Hier steht dann noch drunter, wie sieht überhaupt ein gerechtes Gebet aus? Ein gerechtes Gebet, das muss ehrlich sein. Die Länge und die Formulierung, die sind genauso egal, ob laut oder leise oder allein oder mit anderen zusammen. Gott sieht das Herz an. So, das waren die Fragen und jetzt ist die Band und ihr wieder dran.
Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen. Wir erkennen, oh, wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, oh, wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. 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 Wir erfahren, oh, wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir erfahren, oh, wir erfahren, Gott ist unsere Kraft. Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz. 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 Wir vertrauen, oh, wir vertrauen, Gott ist unser Schutz. Wir vertrauen, Gott ist unser Schutz.
Nun singen wir das mal im Suaheli. Heißt das Sia Hamba, Kukan Yemi, Quenkotz. Sprecht da mal mit. Sia Hamba, Kukan Yemi, Quenkotz.
Sia hamba kukan nemi kwenkos. Sia Hamba, Kukanemi, Quenkos. Sia Hamba, Sia Hamba, oh, Sia Hamba, Kukanemi, Quenkos. Sia Hamba, Sia Hamba, Sia Hamba, oh, Sia Hamba, Kukanemi, Quenkos.
Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Unser Herr. Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Wir bekennen,
wir bekennen,
wir bekennen,
oh, wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Wir bekennen,
wir bekennen,
wir bekennen,
oh, wir bekennen,
Gott ist unser Herr.
Wir lieben, Gott ist unser Trost. Jetzt mal ohne Instrumente, wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Unser Licht.
Wir erkennen, Gott ist unser Licht. Wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Unser Licht.
Wir erkennen,
wir erkennen,
wir erkennen,
oh,
wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Unser Licht.
Wir erkennen,
wir erkennen,
wir erkennen,
oh,
wir erkennen, Gott ist unser Licht.
Wir versuchen immer so, wenn es geht, dass wir, bevor der Gastsänger kommt, ein Lied singen, was der Gastsänger selber geschrieben hat. Und wenn ihr auf euren Liederzettel geguckt habt, habt ihr schon längst rauskriegen können, wer heute unser Gast ist. Es ist der Jörg Svoboda.
Ich sammle ja Witze vom zerstreuten Professor. Wer einen guten hat, der möge ihn mir nachher erzählen. Jetzt erzähle ich mal einen. Der Professor fährt morgens mit dem Bus zur Uni und jemand sucht seine Nähe, die Nähe dieses berühmten Mannes, und setzt sich neben ihn und sagt: Ich fahre schon seit 15 Jahren mit diesem Bus. Ach, sagt der Professor etwas zerstreut, wo sind Sie denn da eingestiegen? Na okay, ich erkläre nachher. Leute, die viel unterwegs sind, mit dem eigenen Wagen unterwegs sind oder bei anderen mitfahren, die wissen ja, dass es den sogenannten Reiseruf gibt. Da werden Leute, die unterwegs sind, informiert, dass sie entweder zu Hause anrufen sollen oder nach Hause zurückkommen sollen. Zum Beispiel dringender Reiseruf, Herr Wolfgang Tost, unterwegs mit einem roten Auto unbekannter Marke. Es kann ein Mercedes sein oder auch ein Trabi. Er möchte dringend wieder nach Hause kommen. Du fährst mit deinem Auto und stellst das Radio an, hörst plötzlich deinen Namen und hältst den Atem an. Ist das vielleicht ein Irrtum? Hast du dich jetzt verhört? Also ich habe vergessen zu sagen, ich singe hier heute 3 neue Lieder vor. Das sind Welturaufführungen, deshalb bin ich auch gerade stecken geblieben. 2. Versuch. Fährst mit deinem Auto und stellst das Radio an, hörst plötzlich deinen Namen und hältst den Atem an. Vorbei ist deine Ruhe, weil jemand dich jetzt stört. Ist das vielleicht ein Irrtum? Hast du dich jetzt verhört? Dann kommt die Wiederholung, du bist noch ganz verwirrt. Tatsächlich fällt dein Name, du hast dich nicht geirrt. Dein Vater bittet dringend, komm bitte schnell nach Haus.
Der Name deines Vaters räumt letzte Zweifel aus. Halt an, kehr um, komm wieder, der Reiseruf ist klar. Wenn er so dringlich bittet, dann droht bestimmt Gefahr. Auf deiner Lebensreise ruft Gott dich hin zu sich. Er lässt dir jetzt bestellen, komm heim, ich liebe dich.
Ich habe mir vorgenommen, heute nur neue Lieder zu singen. Und das sage ich deshalb so ausdrücklich, weil das nächste Lied mir überhaupt hier nicht herpasst. Das ist nämlich ein Lied, das singe ich immer am Schluss eines Konzerts. Aber ich singe jetzt mal trotzdem, weil ihr, wie gesagt, das ja auch kennenlernen sollt. Am Schluss heißt es Gute Nacht, also schlaft mir bloß um Himmels Willen nicht ein. Der Gottesdienst geht ja noch weiter. Also stellt euch jetzt vor, ihr habt einen ganzen Abend mit mir verbracht und jetzt kommt das Schlusslied, nachdem es aber dann weitergeht. Ich hab heut Abend viel von mir gegeben, ihr hörtet liederweise Ton für Ton, ganz nah den Klang aus meinem fernen Leben, als wärt ihr meine Freunde lange schon, ganz nah den Klang aus meinem fernen Leben, als wärt ihr meine Freunde lange schon. Die Lieder für euch konnten nur gelingen, weil Freude zu mir flog aus manchem Blick. Was von euch ausging, gab mir Schwung beim Singen, sprang mir als Energie ins Herz zurück. Was von euch ausging, gab mir Schwung beim Singen, sprang mir als Energie ins Herz zurück. Weil ich hier vor euch stand, konnt's fast so klingen, als ob nun ich besonders wertvoll wär. Für alle stell ich klar vor allen Dingen, wer Gottes Liebe hat, ist Millionär. Für alle stell ich klar vor allen Dingen, wer Gottes Liebe hat, ist Millionär. Wieder macht sich jeder auf die Reise. Wir haben hier ja nur Station gemacht. Ihr hört mich wie von fern schon und ganz leise. Behüt euch Gott, ich wünsch euch gute Nacht. Ihr hört mich wie von fern schon und ganz leise. Behüt euch Gott, ich wünsch euch gute Nacht. Schönen Dank. Auch natürlich wunderbar, dass ihr nicht eingeschlafen seid. Ich erinnere mich sehr gut an ein wichtiges Gespräch mit einem Lehrer in einer Gaststätte am Blauen Wunder in Dresden. Und das war ein glühender Humanist. Das war noch zu DDR-Zeiten. Der war nicht besonders marxistisch, aber humanistisch war er auf alle Fälle. Und für ihn war der Mensch das Allerhöchste. Darüber gab es überhaupt nichts mehr. Und der sagte zu mir, der Mensch ist das Höchste und das Beste und ich glaube an das Gute im Menschen. Und da fragte ich ihn, in welchem? Auf die Antwort warte ich bis heute noch. Als ich vor 2 Wochen beim Theo war, da haben wir zusammen getextet. Und der erste, wie dieser Text, sind in jenen Tagen entstanden. Und zu diesem Thema das folgende Lied.
Meinen Glauben hab ich verloren. Seit ich weiß, Stalins Größenwahn hat Millionen das Leben gekostet. Das warf mich schließlich aus der Bahn. Auch der Höhenrausch bei den Deutschen, Hitlers teuflische Niedertracht und das Sterben im Gase von Auschwitz, das hat mich zu Verstand gebracht. Ich vergess nicht den Krieg in Bosnien, die Gefolterten im Sudan. Das Entsetzen hat mich so verändert, dass ich heute nicht mehr glauben kann. Meine kindlichen Illusionen, alle trage ich heute zu Grab und erkläre, dass ich meinen Glauben an den Menschen verloren hab.
Meine Tochter Frauke, die ist vor ein paar Tagen 17 geworden und sie arbeitet seit einem halben Jahr in einem Pflegeheim. Das heißt, sie kommt mit der Frage des Todes in Berührung. Altern und körperlicher Verfall und Leid. Und sie hat sich in eine Frau verliebt. Die ist 90, heißt Charlotte. Und als ich Frauke vor anderthalb Wochen besucht habe, da hatte ich mir vorgenommen, ich will mit meiner Tochter zu Charlotte gehen, um sie etwas näher kennenzulernen. Und dann stand ich da an ihrem Bett, ein heruntergesunkenes Kinn, Augen, die irgendwo zu einem imaginären Punkt in weiter Ferne schauen. Und dann sprach meine Tochter mit ihr und sagte: Charlottchen, ich bin's, Frauke, meine Prinzessin, wie geht's dir heute? Und sie reagierte nur und konnte nur noch mit gut, so hat sie reagiert. Ja, und dann haben wir an ihrem Bett gebetet. Ich habe Charlotte gesegnet, habe ihr einen Psalm vorgesprochen, dass sie dem mit ihren Gedanken folgen konnte. Und dann hat Frauke für sie gebetet und dann sind wir gegangen. Charlotte hat inzwischen Fieber bekommen, sie trinkt kaum noch etwas, isst kaum noch etwas und wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich sterben. Frauke hat mich anschließend gefragt: Papa, verstehst du, warum ich Charlotte liebe? Und da habe ich zu ihr gesagt: Frauke, wenn ich nur das sehe, was ich mit meinen Augen sehe, dann ist das ein Haufen Knochen mit Haut drumherum und ein bisschen Leben drin. Nee, ich verstehe dich nicht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass du Charlotte mit den Augen der Liebe anschaust, mit den Augen deines Herzens, dann verstehe ich, dass du Charlotte lieb hast. Ich möchte jetzt ein Lied vorsingen, das ebenfalls vor 2,5 Wochen entstanden ist, das Grenzerfahrungen des Lebens beschreibt. Und ich singe dieses Lied vor allen Dingen für diejenigen unter uns, die solche Grenzen, sagen wir Krankheit, Schuld oder Tod, gerade erlebt haben oder das gerade erleben. Zahllose Sorgen belasten dich schwer. Wer gibt dir Kraft, sie zu tragen? Wo liegt nur die Lösung? Und wer gibt dir jetzt eine Antwort?
auf quälende Fragen stehen die Probleme vor dir wie ein Berg. Du bist nicht allein. Kommst du dir vor wie ein hilfloser Zwerg? Jesus wird bei dir sein. Allein. Jesus, Jesus, Jesus wird bei dir sein. Drängen, was todsicher kommt, wollen es einfach nicht sehen. Der eine stirbt alt und der andere jung. Jeder muss irgendwann einmal gehen. Stehst du alleine am Ende vom Tor? Du bist nicht allein. Willst du nicht gehen, weil du Angst hast davor? Jesus wird bei dir sein. Du bist, du bist, du bist nicht allein. Du schaffst doch nicht deine Schuld aus der Welt, kannst dir nicht selber vergeben. Auch du brauchst Vergebung, die einer dir schenkt, nur so findest du ewiges Leben. Stehst du als Schuldner vor Gottes Gericht? Du bist nicht allein. Dann zählt der eine, der gut für dich spricht. Jesus wird bei dir sein.
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Versucht das mal mit, ja. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Salz im Fass nützt keinem Menschen, denn das bleibt darin, verliert es seinen Sinn. Salz muss raus und in die Suppe rein. Na klar, das Salz muss in die Suppe, denn sonst schmeckt sie nicht. seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Licht, das scheint, das wärmt und zehrt sich auf. Licht, das und hält das Dunkle auf. Eine Kette, die beleuchtet viel. Ja klar, das Licht muss in das Dunkle, denn sonst sieht man nicht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Ich bin froh, das Salz der Welt zu sein. Ich bin froh, denn ich kann nützlich sein. Ich bin froh, denn Jesus lädt mich ein. Ja, denn Jesus macht das Fass auf und ich fass mit an. Ihr seid das Salz der Erde,
oh, das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte.
Das erhält die Werte.
Licht, das erhält die Welt. Ich bin froh, das Licht der Welt zu sein. Ich bin froh, denn ich kann helles sein. Ich bin froh, denn Jesus lädt mich ein. Ja klar, denn Jesus legt das Feuer und ich heize an. Ihr seid das Salz der Erde,
das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte.
Das erhält die Werte.
Licht, das erhält die Welt.
Wir singen nochmal.
Ihr seid das Salz der Erde,
ja, das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte.
Es erhält die Werte.
Licht, das erhält die Welt.
Liebe Freunde, ich habe euch hier eine Kerze mitgebracht. Ist eine Haushaltskerze, ist nichts Besonderes. Die gibt es zu Tausenden. Immerhin, es ist alles dran, was zu einer anständigen Kerze gehört. Innen ist ein Docht, außen ist glattes, weißes Wachs. Sieht gut aus, ist eine runde Sache. Nur sie brennt nicht. Sie ist kalt. So sind viele Christen. Das sind ja oft nette Leute. Alles dran, was zum anständigen Christen gehört, sind getauft, sind konfirmiert, christlich erzogen, innen eine sensible Seele, außen eine weiße Weste. So sitzen sie sonntags kerzengerade im Gottesdienst. Manche haben sogar sowas erlebt wie eine Bekehrung. Die brennen wie so eine Wunderkerze. Die sprühen vor Begeisterung, da blitzen nur so die Geistesblitze. Und plötzlich ist wieder Ruhe. Und es zeigt sich, es war bloß ein frommes Feuerwerk. Es war kein beständiges Brennen. Dann gibt es welche, deren einzige Beständigkeit darin besteht, dass sie immer von einer frommen Veranstaltung zur anderen rennen. Also die brennen nicht, die rennen bloß. Sind kalt, wie so ein ganzes Paket Kerzen mit Goldschleife. Du kannst ja zu Hause paketeweise die Kerzen im Schrank liegen haben und es ist trotzdem in deinem Zimmer finster. Denn Kerzen, die nicht brennen, die leuchten nicht, auch wenn es noch so viele sind. Viele Gemeinden sind so wie ein schönes Kerzenpaket. Gut besuchte Gottesdienste, gute Predigten, gute Kollekten, alles in bester Ordnung. Nur alles ist kalt und steif und es fehlt das Feuer. Hast du von dir auch den Eindruck, dass du irgendwie leblos bist? Und kalt. Leidest du vielleicht darunter, dass du in dir keine Begeisterung spürst, dass von dir nichts ausgeht? Dass du gar keine Lust in dir hast, zum Beispiel deinen Glauben öffentlich zu bezeugen? Feuerst du deine Umgebung an? Bist du ein leuchtendes Vorbild für andere Menschen? Brennst du für Jesus, sodass dein Glaube ansteckend wirkt auf andere? Oder stehst du auch bloß im Leben stocksteif rum, wie so eine kalte Kerze? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 14, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und ich frage dich, was bist du? Bist du schon ein Licht? Oder bist du nur eine Kerze wie die hier? Diese Kerze ist ja noch kein Licht. Um ein Licht zu werden, da muss noch was dazukommen, nämlich das Entscheidende, was die Kerze vom Licht unterscheidet. Und das ist Feuer. Sie muss angezündet werden. Und genauso musst auch du dich anzünden lassen. Durch Feuer von oben, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn du ein Raucher bist, da weißt du ja, wenn du gerade mal kein Feuer dabei hast, wie du dir helfen kannst. Da gehst du eben zum anderen und bittest ihn um Feuer. Und wenn er es dir gegeben hat, sagst du, Dankeschön. Was machst du, wenn du ein Christ bist? Und wenn dir das Feuer des Heiligen Geistes fehlt? Das ist noch einfacher. Da sagst du einfach zu Gott, Dankeschön. Als getaufter Christ brauchst du doch gar nicht Gott immer wieder um den Heiligen Geist zu bitten. Du hast ihn ja schon, du hast ihn doch schon zu deiner Taufe mitgekriegt. Du hast es bloß vergessen, wie so ein Raucher, der sein Feuerzeug vergessen hat. Wenn getaufte Christen kein Licht sind, dann liegt das nicht daran, dass sie den Heiligen Geist nicht haben, sondern es liegt daran, dass sie den Heiligen Geist vergessen haben. Dass sie nicht wissen, dass sie ihn haben. So ging es den Leuten in Korinth, dieser ersten christlichen Gemeinde. An die hat der Paulus mal geschrieben, wisst ihr denn nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Leute, ihr habt es doch überhaupt nicht nötig, immer wieder um den Heiligen Geist zu bitten. Ihr habt ihn doch, ihr habt ihn nur vergessen, ihr habt euch nicht unter die Leitung des Geistes gestellt. Die Leitung ist mit anderen Dingen blockiert und darum läuft das nicht. Und deshalb brennt euer Licht nicht. Deshalb brennt ihr nicht für Jesus. Als ich noch zu den Rauchern gehörte, vor Jahrzehnten, da hat mir meine Frau mal ein Feuerzeug geschenkt. Wenn ich das zu Hause vergessen habe, dann habe ich eben unterwegs kein Feuer gehabt. Und wenn ich kein Feuer hatte, dann lag das nicht an dem Feuerzeug, das lag auch nicht an meiner Frau. Es lag an meiner eigenen Dusseligkeit, weil ich das Ding nicht eingesteckt und mitgenommen habe. Und da wäre es doch sinnlos gewesen, wenn ich zum Telefon gehe, meine Frau anrufe und sage, also ich kann dir sagen, ich bin hier unter lauter Rauchern, also ich beneide die, die haben alle Feuerzeuge in der Tasche und die ziehen das raus und dann geht das. Also ich bin der Einzige, der das nicht hat und die haben das alle und ich möchte das gern. Und ich bitte dich, schenk mir zu Weihnachten ein Feuerzeug. Oh, die hätte mir Feuer gegeben. Die hätte doch gesagt, du Dussel, hättest du das Ding doch mitgenommen, was ich dir geschenkt habe, dann hättest du Feuer. Du hast es ja. Und genauso unsinnig ist es, wenn Christen immer wieder Gott um den Heiligen Geist bitten. Wir haben ihn doch schon längst als Geschenk mitgekriegt. Und deshalb sagt Jesus nicht, ihr seid die Kerze der Welt, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt nicht, ihr könnt die Kerze werden oder ihr solltet ein Licht sein, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Ihr seid schon angezündet. Und woran liegt es dann, wenn Christen trotzdem keine strahlenden Lichter sind? Pass mal auf, es gibt Leute, die leidenschaftlich gerne googeln. Die stehen wie unter so einem magischen Zwang. Wenn die eine Kerze haben und in der Nähe ist irgendein so ein Tannenzweig, da müssen die den Zweig in die Kerze reinhalten. Das prasselt schön, das riecht auch gut. Bloß der Kerze bekommt das schlecht. Da fliegen nämlich Tannennadeln in die Kerze rein. Die setzen sich in der Mitte am Docht fest. Die brennen mit, das gibt erstmal ein schönes Feuerchen. Aber dadurch schmilzt zu viel Wachs, das läuft an der Seite runter, die Kerze brennt schief, am Schluss fällt der Docht um und es war finster. Vielleicht bist du auch so ein Gurgelfritze, der jedes Mal, wenn er einem Menschen anderen Geschlechts begegnet, unbedingt danach krapschen muss. Du spielst erst bloß so ein bisschen mit dem Feuer. Auf einmal wird aus dem Flirt eine Flamme der Leidenschaft. Du gehst fremd und schließlich hast du einen Fremdkörper in deinem Leben. Den Körper einer fremden Frau oder eines fremden Mannes. Nun denkst du vielleicht, der Heilige Geist teilt sein Haus mit einem Fremdkörper? Der zieht auf der Stelle bei dir aus, wenn dein Geschlechtsleben nicht in Ordnung ist. Der Heilige Geist ist ein echter Gentleman. Wo es solch zugeht, zieht er sich diskret zurück. Und er verlässt dich auch dann, wenn du zum Beispiel geizig bist oder habgierig. Manche Leute denken, Geiz, das ist eine kleine Charakterschwäche. Das ist nach der Bibel eine Sünde. Die Geizigen, heißt es, die kommen nicht in das Reich Gottes. Genauso wenig wie zum Beispiel die Abergläubischen. Immer mehr Menschen in unserer Zeit, die werden magisch angezogen vom Okkultismus und ketten sich an die unheimlichen Mächte der Finsternis. Das weiß ich auch, dass es Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Bloß, ob das Unglück bringt, hängt doch davon ab, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und das Traurige ist, dass viele erwachsene Menschen sich so eine Mäusegesinnung zugelegt haben und Angst haben vor kleinen schwarzen Katzen oder vor der 13 oder vom Freitag und was weiß ich alles. Und dann kommt noch diese Gier dazu, wo die Menschen immer versuchen, in Bereiche reinzugucken, die uns aber von Gott verschlossen sind, zum Beispiel in die Totenwelt. Jetzt am Donnerstag bei der Sendung von der Deutschen Heulsuse mit ihren Krokodilstränen, hier der Frau Weinemarker, da sind ja welche aufgetreten, die mit toten Geistern in Kontakt gekommen sind. Ausgerechnet passierte das an dem Tag, wo früh in der Losung drin stand: Nicht werde jemand unter dir gefunden, der Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Was hat diese Frau und die Frauen, die da als Medium auftraten und so, was haben die für eine Schuld auf sich geladen? Millionen Menschen diesen Mist vor die Augen zu setzen. Überall, wo du auch hinsiehst in unserem aufgeklärten 20. Jahrhundert, da siehst du Okkultismus und Aberglaube im Vormarsch. Und ich frage dich, marschierst du damit? Marschierst du auch zur Hellseherin, wenn es dir mal schlecht geht und du irgendwas rauskriegen willst? Machst du auch mit, so bei der Geburtstagsparty, wenn der Kaffee alle ist, dann mit Tischrücken und Gläserrücken oder Pendeln oder sowas. Viele machen das ja aus Spaß mit, so als Pausenbeschäftigung in der Schule oder eben auf der Party. Ich will dir mal was sagen, ob du das aus Spaß oder ernst machst, das ist ganz egal. Es gibt nämlich einen, der das, auch wenn du es als Spiel betreibst, der das todernst nimmt, und das ist der Teufel. In dessen Hände du dich mit solchen Spielchen begibst. Und dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du Depressionen kriegst und dass du Angst hast und dass du schlecht schlafen kannst und dass du in deinem Glaubensleben nicht weiter wachsen kannst. Ob du eine Flasche Ziankali im Ernst oder im Spaß aussäufst, ist im Schlussergebnis das Gleiche. Du gehst dabei tot. Und ob du im Ernst oder im Spaß dich an diesen Dingen beteiligst, wo ein Christenmensch sich raushalten sollte, das ist im Endergebnis das Gleiche. Du gehst daran kaputt. Und deshalb möchte ich dir sagen, wenn du in deinem Leben irgend so etwas gehabt hast oder hast, dann rate ich dir, dann geh zu einem Seelsorger. Mach's heute Abend noch. Es sind genug hier in dieser Kirche auch. Sprich Menschen an, die mit Jesus leben, die dich freisprechen können. Es gibt einen einzigen, der dich rausholen kann. Und selbst wenn du dein Leben mit Blut dem Teufel verschrieben haben solltest, es gibt einen einzigen, der dich da rausholen kann. Und das ist Jesus. Und dem vertraue dich an. Bekenne doch, was du falsch gemacht hast. Sag es ihm doch. Bring doch endlich dein Leben in Ordnung. Adventszeit ist Bußzeit. Das heißt, das ist eine Zeit, wo man mal Ordnung macht, wo das Haus aufgeräumt wird, wo du mal den Dreck rausschmeißt, damit Jesus bei dir wieder rein kann. Lass doch dein Leben mal reinigen, bekenne doch mal deine Schuld, nimm doch das Angebot der Vergebung an, damit dein Leben neu werden kann. Wenn du Dreck am Stecken hast, da kannst du für Jesus nicht leuchten, das funktioniert nicht. Eine Kerze, in deren Mitte Streichholzreste und tote Fliegen und Tannennadeln sind, die muss gereinigt werden. Und die kann auch gereinigt werden. Solange du das Feuer des Heiligen Geistes durch deine Sünden zuschüttest, da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn es in deinem Leben finster bleibt. Schmeiß doch den Dreck aus deinem Leben raus, mach Platz, räumt auf. Und dann wird es bei dir hell und dann wirst du ein Lichtblick noch für deine Umgebung. Es gibt so unwahrscheinlich viel Finsternis in unserer Welt. Ungefähr 3 Milliarden Menschen leben in der Finsternis des Heidentums. die haben den Namen von Jesus noch nie gehört. Die wissen gar nicht, dass es eine Rettung gibt, dass es ein Licht gibt. Millionen Menschen leben im Hunger, in der Arbeitslosigkeit, in der Trunksucht, in der Drogenabhängigkeit. Und wenn du früh auf Arbeit fährst, da siehst du im Bus oder in der Kaufhalle unwahrscheinlich viele Menschen, die mürrisch sind und verschlossene und versteinerte Gesichter haben. Du hörst so viel Genöle, gerade jetzt vor Weihnachten, vor dem Fest der Liebe, da sind sie alle so gereizt. Jeder explodiert und schnauzt sich an. Und da hat Gott dich mitten reingestellt, in diese finstere, sich anschnauzende Welt. Und stellt dich da rein mit der Feststellung, du bist das Licht der Welt. Du bist nicht dazu mitzunöllen und das allgemeine Gemecker noch anzuheizen, sondern um unter die Menschen deiner Umgebung ein bisschen Liebe, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Menschlichkeit zu bringen. Ein bisschen Helligkeit, das wäre schon viel. Ich bin ja mit dem Pfarrer zusammen gewesen. Also ob der ein guter Pfarrer war, weiß ich nicht, aber der war ein guter Witzeerzähler. Und der hat mir erzählt, der war im Krieg, in Stalingrad oder in irgendeinem Lager, Appell im Freien draußen, eiskalt, Hunger, Todesangst, tausende Männer haben da gestanden. Und da hat er zu mir gesagt, und ich habe da immer mal einen Witz losgelassen, sagt er, ich habe tausende zum Lachen gebracht. Verstehst du, der hat eine Gabe gehabt, die hat er eingesetzt. Und wenn es ein Witz war, wo er mal in einer tödlichen Situation Menschen etwas Licht vermittelt hat. Verstehst du, es verlangt doch niemand von dir, dass du gleich ein großes Licht sein sollst. Niemand verlangt von dir, dass du die ganze Menschheit erleuchten müsstest. Du sollst nur dort, wo du bist, mit dem, was du hast, sollst du leuchten. Und zwar meint Jesus mit dem Leuchten das so. Er sagt, euer Licht soll in der Weise vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Leute sollen was sehen. Fromme Worte haben die schon genug gehört. Die interessiert nicht, was du als Christ redest, die interessiert, was du als Christ tust. Mit einer lässigen Arbeitsmoral und mit Krankmachen und mit Schwarzfahrten und Unpünktlichkeit und Schludrigkeit, da bist du keine gute Reklame für Jesus. Also ich habe nichts gegen das Tragen von frommen Plaketten. Aber ich habe was gegen Leute, die so ein Ding hier dran schrauben, Jesus macht glücklich, und die dann so eine unglückliche Fresse reinhängen, als ob sie die Last der ganzen Welt tragen müssten. Ich habe was gegen die Leute, die so ein Ding hier mit sich rumtragen, Jesus kommt bald, und die regelmäßig zu spät zur Arbeit kommen. Solange du auf deiner Arbeitsstelle Pfusch machst, da halt wenigstens die Klappe und schwing keine frommen Reden. Besser ist allerdings, du arbeitest ordentlich und hast dadurch auch die Möglichkeit, mal eine Lippe für Jesus zu riskieren. Euer Licht soll in der Weise vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Taten sehen. So soll es sein. Und so ist es ja auch bei vielen. Gerade in der letzten Woche habe ich gelesen, da ist in Deutschland eine Umfrage gemacht worden. Und da hat sich herausgestellt, dass Christen, also ich meine jetzt nicht die toten Taufschein-Christen, von denen ich vorhin geredet habe, ich meine die, die wirklich mit Gott leben, also dass die im Verhältnis zur übrigen Bevölkerung in Deutschland pflichtbewusst, staatsloyal und politisch interessiert sind. Und sie stellen, heißt es hier, eine Wertelite für die geistig-politische Orientierung unserer Gesellschaft dar. Je größer die Kirchennähe, heißt es hier, umso entschiedener wird Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarzfahren, Missbrauch von Sozialleistungen abgelehnt. Das ist doch herrlich, dass man mal statistisch wirklich sehen kann, dass Menschen, die wirklich mit Jesus leben, Werte schaffen, vorbildlich sind, leuchten. Ist doch schön. Ich erinnere mich auch genau, vor vielen Jahren habe ich mal gelesen, da ist in der Presse der Sowjetunion ein Artikel erschienen über die sowjetischen Baptisten. Und da hieß es, die haben das Alkoholproblem geklärt, weil die nicht saufen. Und dadurch wären das die verlässlichsten Arbeitsleute. Das ist doch ein herrliches Urteil von Nichtchristen über Christen. Und ich frage dich, wie urteilen denn deine nichtchristlichen Kollegen und Freunde über dich als Christen? Könnt die dir eine vorbildliche Arbeitsmoral bescheinigen? Das bist du deinem Herrn Jesus schuldig. Der erwartet das von dir, dass du ein leuchtendes Vorbild bist. Und dass du dort, wo du bist, offen als Christ erkennbar bist und auftrittst. Und jetzt sag nicht, also bei mir in meiner Klasse und in meiner Firma, da geht das nicht. Das hieße ja, dein Licht unter den Scheffel stellen, und das ist genau das, was Jesus ablehnt. Jesus sagt hier, man brennt doch nicht ein Licht an, um es dann unter eine Schüssel zu stellen. Im Gegenteil, man stellt es auf einen erhöhten Platz, damit es allen im Hause leuchtet. Ich habe mal ein Buch gehabt von einem, der hat beschrieben das Leben eines Mannes, der immer sein Licht unter den Scheffel gestellt hat. Als der jung gewesen ist, da hat er sich vorgenommen, immer ehrlich zu sein, immer eine eigene Meinung zu haben und diese Meinung auch zu sagen. Und dann kam er in die Arbeitswelt rein und dann hat er mal in einem Betrieb, wo er arbeitete, eine faule Sache aufgedeckt. Und die Betriebsleitung wollte das vertuschen und ihn deswegen entlassen. Und jetzt stand er vor der Frage, behalte ich meine Meinung, bleibe ich bei der Wahrheit, sage ich die Wahrheit und verliere dadurch meinen Arbeitsplatz? Was mache ich? Damals, so schreibt er, da tröstete er sich, das ist ja alles nur vorübergehend. Man musste eben einen Umweg machen, zuerst Unabhängigkeit und Autorität erlangen und dann diesen Bürokraten eins aufs Haupt schlagen. Mit zusammengebissenen Zähnen verfolgte er sein Ziel. Er wurde zum stellvertretenden Leiter der Werkhalle ernannt. Er lernte sich gedulden und schweigen für den Tag, an dem er würde tun können, was sein musste. Er schwor sich, alles zu ertragen. Er redete stupiden Dummköpfen nach dem Mund. Er stimmte ja, wenn sein Gewissen ihn aufforderte, nein zu stimmen. Er sprach Worte, an die er nicht glaubte. Er lobte, was zu tadeln war. Wenn es ganz unerträglich wurde, schwieg er. Das Schweigen ist die bequemste Form der Lüge. Es versteht sich, mit dem Gewissen zu arrangieren. Es räumt einem das schlaue Recht ein, die eigene Meinung zu bewahren und sie vielleicht irgendwann mal zu sagen. Nur eben nicht jetzt. Nicht in der Funktion des Leiters der Werkhalle. Auch nicht als Leiter der technischen Abteilung. Und nicht als Chefingenieur. Und nicht bei der Verteidigung der Doktorarbeit. Immer zu früh. Jedes Mal war es zu früh. Unermüdlich wie eine Ameise errichtete er das Gebäude seiner Stellung. Bemüht, es noch fester zu fügen. Wozu? Was hatte er erreicht? Je höher er stieg, desto weniger wurde er selbst. Du kommst dir vielleicht auch ungeheuer schlau vor, wenn du dir sagst, ich mache erst mal mein Abi und ich mache erst mal meine Ausbildung und ich muss erst mal einen bestimmten Posten haben und dann, wenn ich eine gesicherte Existenz habe, dann kann ich mich auch vor den anderen als Christen zu erkennen geben. Das wird nie, noch als der Betriebsdirektor war, dieser Mann aus der Geschichte, da hat er sich immer noch keine eigene Meinung geleistet und hat sich gesagt, ja, wenn ich mal Minister bin, dann vielleicht. Und am Ende seines Lebens, da stellt er fest, eine Meinung zu haben, alleine genügt eben nicht. Man braucht auch dazu die entsprechende Stellung. Du hast doch die entsprechende Stellung von Gott bekommen. Jesus selber hat dir diese Stellung verschafft, indem er dich als Licht in die Welt gestellt hat. Ob du nun im Berufsleben ein großes oder kleines Licht bist oder oben oder unten bist, das spielt doch gar keine Rolle. Du bist dort, wo du stehst, Licht. Das ist deine Stellung in der Welt. Dann kannst du aber das Licht, also dein Glauben, nicht jedes Mal so an- und abschalten, je nachdem, wer dir gerade als Gesprächspartner gegenübersteht. Bei vielen Christen hat man ja den Eindruck, die haben wie so einen eingebauten Kanalwähler, das funktioniert schon automatisch. Nach draußen läuft stramm das offizielle Programm. Und wenn Sie zu Hause sind, da schalten Sie auf die fromme Welle um. Wie viele Programme hast denn du drauf in deinem Leben? Was strahlst denn du aus? Jesus hat mal gesagt, ich sende euch. Er ist der Sender. Und von dir sagt die Bibel, du bist Gottes Ebenbild. Das heißt, du bist die Bildröhre. Du sollst etwas ausstrahlen, was jeder jederzeit sehen kann. Und wo die Leute an dir ablesen können, so sieht das Leben eines Christen aus. Und so ein Leben als Christ ist offenbar gut. Und das Beste, was du auszustrahlen hast, ist ja die Liebe von Christus. Ist ja die Wahrheit, dass er das einzige Programm drauf hat, das alle Menschen glücklich machen kann. Sag nicht, dass das in deinen Verhältnissen nicht geht. Deine Verhältnisse, die sind ja gerade der Leuchter, auf den Gott dich gestellt hat. Wo kämen wir denn hin, wenn die Leuchter anfangen würden, sich die Kerzen auszusuchen? Wo kämen wir denn hin, wenn wir anfangen wollten, nur dann als Christen zu leben, wenn wir immer erst nach der Situation und den Verhältnissen gucken? Du kannst dir den Platz, auf den Gott dich gestellt hat, ja nicht auswählen. Du hast nur die Wahl, ob du leuchtest oder ob du verleugnest. Am Schluss des Philipperbriefes in der Bibel, da schreibt der Apostel Paulus, es grüßen euch die Brüder aus dem Haus des Kaisers. Dieser Kaiser, der hieß Nero, das war ein Tyrann. Der hat vor keinem Verbrechen zurückgeschreckt. Der hat seine eigene Mutter mit einem Fußtritt umgebracht. Und jetzt hören wir aus der Bibel, im Hause dieses Mannes, da lebten Christen. Und die haben es bestimmt nicht leicht gehabt. Aber die hatten kapiert, was das heißt, ihr seid das Licht der Welt. Und da haben die auch unter den schweren Verhältnissen am Hofe des römischen Kaisers Nero ihren Glauben nicht versteckt. Das hat manchen von denen das Leben gekostet. Da kannst du dich doch nicht mit deinen angeblich schwierigen Verhältnissen rausreden. Du lebst doch nicht im Haus des Nero. In unserem Land wird doch keiner angegriffen oder getötet, wenn er Christ ist. Du kannst allerdings in Schwierigkeiten kommen, wenn du dich als Christ bekennst. Das ist aber überall, in der ganzen Welt, in jedem Land so. Du brauchst ja bloß in deiner Klasse mal das zu sagen, was ich vorhin gesagt habe. Dass eheliche Treue der beste Schutz vor Aids ist. Da lachen nicht bloß zwei wie vorhin, sondern da feigst die ganze Klasse. Natürlich wirst du in Schwierigkeiten kommen, wenn du nach den Maßstäben Gottes in dieser finsteren Welt lebst. Aber es kommt ja gerade darauf an, unter schwierigen Verhältnissen zu leuchten. Am hellen Tage, da sind Lichter überflüssig. Lichter braucht man in der Nacht, wo es finster wird. Und wenn du mit Leuten zusammen bist, die nicht an Gott glauben, dann musst du doch umso heller leuchten und ihnen das Beste zeigen, was es in deinem Leben gibt, nämlich Jesus. Sag nicht, auf dein kleines Licht käme es nicht an. Na klar kommt es auf dich an. Um einen Ofen anzumachen, da brauche ich nicht einen ganzen Flammenwerfer, da genügt ein einziges Streichholz. Ein einziges Streichholz kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Und die Dunkelheit der ganzen Welt reicht nicht aus, um das Licht einer einzigen Kerze auszulöschen. Jeder von uns ist für einen Teil der Welt, in dem er lebt, verantwortlich. Deine Familie, die Leute auf deinem Zimmer im Internat, deine Klassengenossen und so weiter. Und wenn du dort versagst, da kann deinetwegen eine Menschenseele verloren gehen. Und wenn du dort als Zeuge lebst, kann durch dich ein Mensch für die Ewigkeit gerettet werden. Leute, überlegt doch bloß mal, was das für eine herrliche Aufgabe ist, die Gott uns in dieser Welt zugedacht hat. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist doch ein unwahrscheinlicher Satz. Das ist doch eine unwahrscheinliche Ermutigung. Also da kann man ja geradezu stolz drauf sein. Stolz hat es ja nicht mit Überheblichkeit zu tun. Das ist ja klar, deine armselige Birne, die brennt bloß, weil und wenn du den Saft von Jesus beziehst, aber wenn du mit Jesus lebst, Da hast du keinen Grund, mit irgendwelchen Komplexen durchs Leben zu laufen. Und wenn du dir selber einredest, du wärst eine trübe Tranfunzel, nutzlos und könntest dich am besten selber auslöschen und durch Selbstmord aus der Welt bringen, glaub doch deinem eigenen Gerede nicht. Es ist nicht wahr, du bist keine Tranfunzel, du bist Licht. Lass dir doch nicht einreden von anderen Leuten, du wärst das Schlusslicht der Gesellschaft. Das ist nicht wahr. Du bist nicht das Schlusslicht der Gesellschaft. Du bist das Licht der Welt. Amen.
Lass leuchten, Herr, in mir. Leuchte, Herr, in mir. Leuchte, Herr, in mir. Licht von dir, lass leuchten, Herr, in mir.
Nochmal die erste Strophe, das können wir doch auswendig singen.
Leuchte, Herr, in mir. Leuchte, Herr, in mir. Licht von dir, lass leuchten. Leuchte, Herr, in mir. Leuchte, Herr, in mir. Licht von dir, lass leuchten, Herr, in mir.
Vor mir.
Leuchte, Herr, vor mir. Leuchte, Herr, vor mir. Licht von dir, lass leuchten, Herr, vor mir.
Wir haben schon angefangen zu beten mit diesem Lied und jetzt bete ich mit eigenen Worten weiter. Und wer dem Gebet zustimmen kann, der sagt am Schluss das hebräische Wort Amen, heißt auf Deutsch so viel wie jawohl, hätte ich auch so sagen können. Wir beten. Herr Jesus, wir stehen wirklich mitten im Leben und wir merken manchmal, wie uns der Sturm, der uns ins Gesicht bläst, auch das Lebenslicht ausblasen will. das Licht des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich darum, dass jeder in seinem speziellen Sturm, in dem er steht, Stand bewahren kann. Gib bitte Festigkeit im Glauben. Gib wieder neue Hoffnung. Gib immer wieder Erneuerung unseres Herzens. Bring uns immer wieder auf deine Gedanken. Red uns in unsere Selbstgespräche ein, damit wir wieder Neues hören und das hören, was uns Leben, beim Leben hilft. Und hilf uns, Herr, dass wir leuchten können in der Dunkelheit dieser Welt. Wir danken dir dafür, dass du mit deinem Licht uns voranleuchtest und dass, wenn wir bei dir sind, nie im Dunkeln leben. Wir danken dir dafür, dass dieser wunderbare Tag uns mit deinem Wort erreicht hat. Und wir danken dir dafür, dass du diesen Tag gemacht hast und dass wir wieder neue Kraft tanken konnten für die nächsten Tage. Und danke, dass du als Tankstelle wirklich mitgehst durch jeden Tag. Und nun lasst uns zusammen das Gebet unseres Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
Ja, das hat er wahrgemacht.
Schmerzen zu befreien, den Blinden Licht zu geben, uns allen Weg zu zeigen. Geht, tragt den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Er gibt uns Grund zum Glauben, zum Hoffen und zum Tun. Wer seinen Tag erwartet, kann nicht in Trägheit ruhen. Geht, tragt den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein.
Sing nochmal mit.
Geht, tragt den Ruf nach draußen,
hey!
Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Wir wollen dazu aufstehen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.